www.kamikaze-radio.de. Ich habe jetzt der moderne Mann am Telefon. Hallo.
Moin, moin. Ahoi.
Ahoi, ja, moin. Wen habe ich von der Band am Telefon? Stellt euch mal kurz einzeln vor, was ihr in der Band macht.
Also, ich bin EKT, ich spiele Gitarre und mit mir ist
Matthäus. Ich singe in der Band seit, ja, nachdem ich nicht mehr Bass spielen durfte.
1980.
Als der begnadete Sigi XY die Band verlassen hat, habe ich angefangen zu singen und das mache ich dann.
Okay, vom Buzzer zum Sänger aufgestiegen quasi.
Aufgestiegen, umgestiegen.
Umgestiegen?
Ja, naja, es wird immer aufgestiegen gesagt, ne, das ist klar.
Einer muss es ja machen.
Ja, ist doch, auf einmal steht man vorne auf der Bühne und alle gucken auf einen so ungefähr, ne?
Natürlich, das war am Anfang auch etwas verwirrend, weil wir hatten ungefähr so 2-3 Wochen, nachdem ich dass die Band sich so umgestellt hat und es hieß, du singst jetzt, hatten wir einen Auftritt und auch noch zu Hause in Hannover.
Okay, scheiße.
Und ich hatte echt Manschetten.
Ja, ja, im eigenen Dorf so ungefähr auch noch, wo einen alle kennen, so, ne?
Aufwärmen, irgendwo anders gleich zu Hause spielen vor den Freunden, das war echt hart.
Ja. Ihr habt euch 1979 in Hannover gegründet.
Das stimmt.
Ja. 1980 kam die erste EP damals raus, Umsturz im Kinderzimmer.
Ja. Ich hatte vorher in einer anderen Band gespielt, The Worst. Und das war quasi eine Schülerband. Aber natürlich mit Ramones Einflüssen. Und wir hatten so ein paar Songs und ich hatte dann auf einer Party Sigi Y, das war unser Sänger der Roten Platte, 80 Tage auf See, kennengelernt und das war jemand, der eigentlich kein Musiker war, aber der unbedingt was machen wollte, der fantastische Ideen und auch wirklich lustige Texte hatte und dann haben wir uns so ein bisschen angefreundet und haben dann daraus halt quasi die Rote Platte gestrickt. Das war so der Anfang.
Das war ja auch schon 1980. Erst eine EP rausgebracht und dann ein Album rausgebracht.
Das war, ja, stimmt. Das war, also es fing dann, also die ersten Aufnahmen waren dann auf der Umsturz im Kinderzimmer EP. Das war der Beginn und dann kam die Rote Platte.
Ich habe da heute nochmal gegoogelt irgendwie hier von wegen The Worst. Gibt es da Aufnahmen von? Ich habe nichts gefunden.
Also es gibt nur Kassettenaufnahmen und die sind auch gut bei mir aufgerufen.
Die sind weggeschlossen.
Im Giftschrank so ungefähr.
Also man kann da kaum noch was hören, was vielleicht auch ganz gut war. Das war unsere erste Band. Es war wirklich so, dass wir angefangen haben nach dem Motto, gründet eine Band oder nimm dir eine Gitarre, gründet eine Band. Also weder Sigi noch ich hatten große störende Vorkenntnisse. Wir liebten natürlich Musik und wir haben dann im Wege Learning by Doing, das hört man im Grunde genommen auch,
ja,
umsonst im Kinderzimmer. Und,
bei der 80 Tage auf See habe ich mir einen Bass umgehängt und das war auch so Learning by Doing. Ich hatte das auch nicht groß vorher gelernt, geschweige denn Unterricht gehabt, und ich habe einfach angefangen.
Einfach Bock auf Musik und machen so ungefähr. Irgendwie kriegt man das schon hin so ungefähr, ne?
Das ging, das konnte man einfach so machen.
Ja.
Noten lesen können wir seit, oder konnten wir nie und können das auch bis heute nicht.
Stimmt nicht. Ich singe mittlerweile im Chor und da wird natürlich nach Noten gesungen.
Ja, so das Blockflöte habe ich mal.
Ja, da muss man ja auch meistens Noten gönnen, so ungefähr. Aber im Punkrock Noten, wer kann Noten im Punkrock-Bereich, so ungefähr, ne?
War mit 6.
Ihr habt aber damals ja auch schon gleich auf No Fun Records als Label gehabt.
Also nicht bei der EP.
Bei der Platte,
ja. Wir hatten, das war rein, also natürlich selbst finanziert. Und
hieß doch Heile Welt.
Oder? Heile Welt Records. Ich hatte mit Sigi damals ein Fanzine, wo wir halt diverse Bands und auch Trash-Filme, Divine und John Waters-Filme und solche Sachen besprochen haben. Und das hieß dann Heile Welt Records. Das Ding lief sehr gut. Also das hatte, es ist dadurch, dass es diese Fanzine-Szene gab, hat sich das ordentlich rumgesprochen. Und wir sind dadurch an Auftritten eigentlich schon damals, also in Wien waren Leute, dann waren wir in Stuttgart oder so. Es gab halt so eine Szene, die sowas aufgesogen hat. Und das hat No Fun Records. No Fun Records sind ja eigentlich um Hollow Sky zusammen mit Hansaplast entstanden und denen ist das dann auch aufgefallen und die haben uns dann quasi überredet, dahin zu kommen. Das machte auch Sinn. Die hatten einen Vertrieb, das war damals Schneeball noch, so ein alter Hippie-Vertrieb, aber trotzdem, also das war eigentlich eine Chance, dann tatsächlich auch die Platten in die Läden oder überhaupt irgendwo verteilt zu bekommen. Sonst hatten wir sind hier immer zum Rip-Off-Laden nach Hamburg, bin ich damals mit meinem klapprigen Auto gefahren und habe dann Klaus Merck wieder ein paar Platten in die Hand gedrückt. Das wurde dann ein bisschen besser durch diesen Vertrieb.
Der Vertrieb hatte natürlich auch seine Schwächen. Also es war, wir waren dann später, als wir dann auf Tour waren, sind wir dann in irgendwelche Orte gekommen. Nach dem Soundcheck hat man dann immer so ein bisschen Zeit oder vorher sind wir da in die örtlichen Plattenläden gegangen und haben uns immer gefreut, nein, waren empört und entsetzt, dass unsere Platten da gar nicht zu finden waren.
Ja gut, eigentlich sollte der Vertrieb das ja regeln, so ungefähr, ne?
Ja, der Vertrieb hatte da irgendwie, die hatte da Probleme. Ja, Alkoholprobleme oder was auch immer.
Ja, wenn man dann da bei den Punk...
Ich komplett flächendeckend, aber zumindest in Norddeutschland funktioniert das ganz gut.
Also das heißt, ihr habt auch richtig ein paar Touren gemacht und Konzerte technisch immer unterwegs gewesen?
Wenn wir irgendwie im Job waren, wurden eigentlich die kompletten Urlaube getourt.
Ja. Das heißt, eure längste Tour, wie lange war die?
Ja bestimmt. Also
wir hatten so einen Typen aus München, Hage Hein, der hatte eine Firma Schitzmann und Blau und die haben uns eine Tour zusammengestellt. Und da er in München saß, haben wir dadurch auch sehr viel im süddeutschen Raum. Und was ja ungewöhnlich ist für Hannoveraner, also jetzt erstmal.
Ich glaube, die meisten Auftritte hatten wir sicherlich 1982. Da kam dann auch diese unmodernen Platte raus. Die war im Sound damals Platte des Monats und hatte auch halt gute Besprechungen. Und dann hatten wir, glaube ich, also bestimmt 3 Wochen, dann spielten wir in Deutschland. Dann war danach nochmal 10 Tage Österreich. Dann hat er irgendwann gesagt, hier, ihr könnt in Holland spielen. Da haben wir, glaube ich, 12 Tage gespielt.
Das war echt lustig.
Also das kam so, also das war immer nur die Frage, habt ihr Zeit oder könnt ihr? Und wir haben dann meistens halt ja gesagt.
Haben uns Zeit freigeschaufelt.
Ja, also das heißt, 1982 war eure Hochzeit so ungefähr.
Ja, das kann man so sagen. Das kann man so sagen.
Das waren ja ganz wilde Zeiten 1982, glaube ich, ne?
Ja, das war interessant. Also,
ja, 81, 82 war eine tolle Zeit.
Ja. Was wirklich toll war, ist natürlich, dass es für Bands wie uns, aber natürlich auch für andere, die quasi aus dem Nichts gekommen sind. Und also es gibt ja diese neue deutsche Welle, diesen kommerziellen Teil, der dann alles platt gemacht hat und überrollt hat.
Ja.
Dazu gehörten wir ja definitiv nicht und auch einige andere Bands, aber für so... Also sagen wir mal, relativ unbedarfte Leute wie uns standen damals aber trotzdem viele Türen offen. Das gab einen richtigen Markt dafür. Und
das ist ja das heute auch wieder das große Thema, ob die Welle nun anfängt oder nicht. Die zweite Welle, die kommt. Aber es war halt am Anfang dieser Welle und das war einfach eine aufregende Zeit.
Ja, ich sag mal, gerade Anfang der Welle damals, Neue Deutsche Welle, wie auch gerade jetzt mit Radierer oder Fehlfarben, Abwärts, die ganzen Bands damals zu der Zeit, Hansaplast kannst du damit reinzählen. Sag mal, das waren ja richtig geile Zeiten irgendwie und dann kam ja die ganze kommerzielle Scheiße irgendwann dazwischen, ne?
Ja, damit wurde der Markt überschwemmt und dann hat keiner mehr durchgeblickt.
Ja, dann kam auf mal Fräulein Menke und Hubert K. und dann war die Zeit vorbei, so ungefähr, ne? Das war ja auch die Zeit, wo ihr euch dann aufgelöst habt, quasi.
Da war auch viel Frust dabei, das stimmt schon. Also, ich kann das im Nachhinein gar nicht erklären. Also, es war ja so eine, das passierte ja nicht über Nacht, aber es war so, also ideal waren ja schon im Grunde genommen richtige Musiker. Und ja. Es gab dann so Bands, die man zwar irgendwie auch noch okay finden konnte, aber so der Underground-Gedanke ist dann eigentlich komplett verloren gegangen. Und es ist natürlich auch so, dass das große Label dann auch verlockend waren für viele Bands.
Ja, dann große Labels haben da richtig Geld gewittert auf Mars ungefähr, ne?
Ja, die haben damals auch, wir hatten selber, also ein Sargnagel der Band war, vielleicht auch, dass wir damals so ein wirklich interessantes Angebot über drei Platten von WEA hatten. Das war, also Warner Brothers war damals eine recht große Nummer, auch immer mit ordentlich Geld im Voraus. Und dann war die Diskussion, verkaufen wir uns an die Industrie oder nicht. Das ist dann, haben wir nicht gemacht, sind dann independent geblieben und hatten dann auch also so ein Independent-Label, die uns gewisse Abnahmegarantien gemacht haben und dann natürlich 1983 selbst pleite gegangen sind, was
ja, das natürlich war ein gewisser Downer. Rückblick hätte man vielleicht doch sich verkaufen sollen. Na man ja, hätte natürlich die Band komplett verändert oder den Sound und die ganzen.
Ja. Man weiß es nicht, ne? Aber es.
Aber man wäre halt sozusagen hätte man auf den Zug gesprungen, wer weiß, was dann passiert wäre, aber.
Ja, wer weiß, wo ja dann heute wäre, so ungefähr, ne?
Waren ja auch mal bei Intercord und ja. Vielfarben waren ja.
Ja.
Es ist halt, aber andererseits jetzt nur independent als Selbstzweck hilft vielleicht auch nicht.
Weil ihr habt ja 83 die letzte Mini-LP rausgebracht, neues aus Hongkong und ja, ein Jahr später war dann auch so ungefähr, ne? Oh, ich bin mal blaue Matrosen und dann spielen wir gleich weiter.